Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mir ist nichts geblieben. Mein ganzes Land wurde mir von der Regierung genommen und diesem großen Farmer gegeben. In guten Zeiten hatte ich 5 Hektar Land. Jetzt ist alles weg. Ich kann nichts an meine Kinder weitergeben. Ich bin ein Niemand.
Deprimiert, resigniert. Gedi Megale ist ein Opfer von Landgrabbing. Über den Familienvater aus Äthiopien hatten wir in der Weltzeit schon vor 7 Jahren berichtet. Und der große Farmer, den er erwähnt, an den er sein Land geben musste, ist ein Konzern aus Saudi-Arabien. Solche Fälle, in denen internationale Finanzinvestoren in Entwicklungsländern Land erwerben und die lokale Bevölkerung das Nachsehen hat, häufen sich. Deshalb wollen wir heute in der Weltzeit, zu der Sie André Zanto begrüßt, über ein Beispiel mit deutscher Beteiligung sprechen. Recherchiert hat es Michael Enger. Seit Jahren ist er dazu unterwegs in Uganda, in der Nähe einer Kaffeeplantage eines Hamburger Konzerns, auf der vor 18 Jahren noch mehrere Dörfer standen.
Auch nach Jahren ist der Kleinbauer Aminadabu aus Uganda noch immer darüber aufgebracht, dass er mit seiner Familie von seinem Land vertrieben wurde. Er sitzt auf einer wackeligen Holzbank vor seiner Hütte und erinnert sich an die schrecklichen Ereignisse.
Wir sahen, wie Soldaten kamen. Mit Gewehrkolben schlugen sie auf uns ein und zerstörten unsere Häuser. Wir wussten nicht, wer sie waren. Später erfuhren wir, dass es um einen Weißen aus Deutschland ging. Man hat unsere Häuser für seine Kaffeeplantage zerstört.
Diesen Weißen macht Kleinbauer Aminadabu mitverantwortlich für die Ereignisse. Der residiert in Hamburg, ist Herr über ein Imperium, das Geschäfte mit Kaffee macht. Gemeint ist Michael R. Neumann, weltweit führender Rohkaffee-Importeur. Kleinbauer Aminadabu hat um sich herum auf dem Boden seine 5 Kinder versammelt. Neben ihm auf der Bank sitzt seine Frau Vanissi. Sie trägt ihr Sonntagskleid in leuchtendem Blau.
Ich dachte zunächst, es sei Krieg, als wir fliehen mussten. Danach war es sehr schwierig, die Familie zu ernähren. Wir hatten nicht genug zu essen, nicht einmal Decken, um uns nachts zuzudecken. Deshalb starb eines meiner Kinder. Es war erst 7.
Die Familie von Aminadabu hatte früher ihr Auskommen und einen bescheidenen Wohlstand, bis zu jenem 18. August 2001, als die Soldaten sie von ihrem Land vertrieben, wie viele andere in Mubende in Zentraluganda. Insgesamt waren es 4000 Menschen in 4 Dörfern. Sie sollten Platz schaffen für die neue Plantage der Neumann-Kaffeegruppe aus Hamburg. Nach der Vertreibung kümmerten sich Menschenrechtsorganisationen um die Opfer. Gertrud Falk unterstützt sie schon seit 2003, fliegt regelmäßig nach Uganda und arbeitet für FIAN, das Food First Informations- und Aktionsnetzwerk, das für das Menschenrecht auf Nahrung eintritt.
Dieser Fall der Kaveri-Plantage ist einer der ersten gut dokumentierten Fälle von Landgrabbing. Landgrabbing ist ja leider ein Phänomen, was heute ganz gravierend ist. Das heißt, multinational aufgestellte Unternehmen und auch Regierungen nehmen Bevölkerung in Entwicklungsländern das Land weg, um für den Export zu produzieren. Die Bevölkerung vor Ort leiden darunter. Sie haben in der Regel keine ausreichende Alternative, sich mehr zu ernähren.
Im konkreten Fall hier in Uganda begann alles im Jahr 2000. Die Neumann-Kaffeegruppe suchte Land für eine neue Plantage. Im Distrikt Mubende fand man ein 2500 Hektar großes Areal, das die staatliche Uganda Investment Authority für 99 Jahre an Neumann verpachtete, damit die Firma dort ihre Kaveri Coffee Plantation errichten konnte. Aber das Land war besiedelt.
Bevor die Plantage 2001 angelegt wurde, wurden 2 Monate vorher die Menschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Es wurde ihnen Entschädigung zugesagt, Umsiedlung zugesagt. Doch das ist alles nicht eingetreten. Da die Menschen überhaupt nicht wussten, wohin sie gehen sollten, sind sie zu Hause geblieben. Und dann kam die ugandische Armee und hat die Leute gewaltsam vertrieben.
Mubende sei nicht der einzige Fall von Landgrabbing in Uganda, erzählt Gertrud Falk und verweist auf weitere Fälle. Oft gehe es um Landkonflikte beim Abbau von Bodenschätzen, wie in West-Uganda durch Ölförderung oder durch Minenaktivitäten im Nordosten in Karamoja. Dort hatte die Regierung großzügig Konzessionen für die Ausbeute von Edelmetallen an ausländische Investoren vergeben. Wie Human Rights Watch berichtete, versprach man der lokalen Bevölkerung zuvor zwar Wohlstand, tatsächlich aber wurden viele Kleinbauern von ihrem Land vertrieben. Oxfam berichtete, dass zwischen 2006 und 2010 in den Provinzen Chiboga und Mubende über 22.500 Menschen mit Gewalt von Soldaten und Mitarbeitern des britischen Holzunternehmens New Forests Company verjagt, ihr Vieh getötet und Häuser zerstört worden seien, um dort Nadel- und Eukalyptusbäume zu pflanzen. Die Vertriebenen hätten dort seit Jahrzehnten gelebt und keine Entschädigung bekommen. Zurück zur Kaveri-Plantage in Mubende. Hier wird robuster Kaffee angebaut, also Kaffee, der auch nach Europa kommt. Die Neumann-Kaffee-Gruppe beliefert fast alle deutschen Marken. Die Firma hat als führender Rohkaffee-Importeur einen Anteil von 10% am Welthandel. Ein Konzern mit Stammsitz in der Hamburger Hafencity, 47 Tochterfirmen in 28 Ländern, Umsatz 2,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014. Dazu trägt auch die Kaveri-Plantage hier in Uganda bei. Ihren Aufbau hat Hans Fessler von Anfang an begleitet. Der Schweizer ist ihr Manager und begutachtet gerade mit Arbeitern die Blätter einiger Kaffeebäumchen. Dunkelbrauner Cowboyhut, olivgrünes Hemd, Jeans. Im Jahr 2011 stellt er sich den Fragen. Danach wollen Sprecher des Konzerns keine Interviews mehr geben. Bei aktuellen Anfragen heißt es in der Firmenzentrale in Hamburg, man wolle sich zur Plantage nur schriftlich äußern.
Ich selber kam hierher mit dem damaligen Besitzer und wir haben uns das Land besichtigt. Da hat es eine Straße gegeben, die durch dieses Land geführt hat. Man hat gesehen, es hat Settlements, es hat Felder gehabt, verstreut auf diesem Land. Wir wussten, dass Leute da sind. Das ist kein Geheimnis. Der Besitzer hat uns damals versichert, dass diese Leute eben genau wissen, dass sie auf seinem Land sind.
3.500 Tonnen Kaffee werden jedes Jahr auf der Kaveri-Plantage geerntet, der modernsten und größten Kaffeeplantage in Uganda. Es sei eine Modellfarm, so der Konzern, die man auf dem freigeräumten Areal errichten konnte. Aber rein rechtlich hätte keine der Familien dort vertrieben werden dürfen. Denn freies Land kann in Uganda von mittellosen Kleinbauern besiedelt und bewirtschaftet werden. Der ugandische Land Act gewährt jedem, der mehr als 12 Jahre darauf lebt, ein Gewohnheitsrecht. Die meisten der Vertriebenen lebten schon länger dort, einige sogar seit Generationen. So auch die Familie von Betty Ingabire. Neben ihrer Hütte bereitet Betty das Essen für die Familie vor. Eine einfache Feuerstelle aus Steinen, darüber zum Schutz eine Plastikplane gegen Regen. Betty rührt in einem großen Topf, kocht einen Brei aus Maismehl und Wasser. Das Essen der Armen. Die Vertreibung wurde für die damals noch junge Betty zum Trauma.
Als die Soldaten uns das Vieh nehmen wollten, flehte unsere Mutter, lasst uns doch wenigstens eine Kuh. Aber stattdessen schlugen sie meine Mutter und rissen mit einem Bulldozer unser Haus ein. Als wir unseren Vater aus dem Haus retten wollten, trafen ihn Steine. Er starb nach 3 Tagen. Meine Mutter war durch Schläge auf die Nieren verletzt worden. Auch sie starb 2 Monate später. Wir 6 Kinder waren nun Waisen, lebten unter Bäumen und hatten nichts zu essen. Der Hunger quälte uns so sehr, dass auch die beiden Kleinsten von uns starben.
Obwohl Betty durch die Kaffeeplantage alles verloren hat, arbeitet sie heute dort als Tagelöhnerin. Die Not zwinge sie dazu, sagt sie, hier gäbe es sonst keine Arbeit. Betty lebt in Schengesa, dem Dorf der Vertriebenen. Es entstand nach der Vertreibung unmittelbar neben der Plantage. Nicht weit entfernt lebt auch Ananandiose Katende. Sie ist 85, eine stolze alte Dame mit kurzgeschnittenen weißen Haaren. Anna gehörte zu den Bessergestellten im Dorf, hatte 42 Hektar Land mit großen Plantagen, 6 Häuser und mehr als 100 Tiere.
Sie haben den Stall angezündet, in dem meine Ziegen waren. Alle Ziegen sind darin verbrannt. Was für ein Unglück. Ich muss weinen, wenn ich daran denke. Als sie mich vertrieben hatten, musste ich hier unter den Bäumen leben. Ich hatte nichts mehr. Die Soldaten kreisten ständig um uns herum. 5 Tage lang haben sie hier patrouilliert.
Anna sitzt aufrecht auf einer Bastmatte und nimmt Dokumente zur Hand, die sie vor sich ausgebreitet hat. Einige sind schon ein wenig zerfleddert, andere zum Schutz in Folie eingeschweißt. Anna gehört zu denjenigen, die laut ihren Unterlagen rechtmäßige Besitzer des Landes sind, von dem sie vertrieben wurden.
Das Land gehört mir. Ich habe es von meinem Vater bekommen. Diese Papiere beweisen, dass mein Vater das Land gekauft hat. Damals lebte er noch. Im Jahr 1964 hat er hier unterschrieben.
Laut Manager Hans Fessler hat man im Unternehmen nicht so recht mitbekommen, was sich im August 2001 auf ihrem zukünftigen Plantagengelände abspielte.
Das ist sicher, dass hier Druck gemacht wurde, dass die Armee, die ja selber auf dem Land präsent war, dass die eingeschritten sind, das halte ich für möglich.
Man hält es für möglich? Angesichts des Ausmaßes der Vertreibung mehrerer tausend Menschen verwundert die Sicht des Managers. Man habe verlangt, dass das Land frei sei von Rechten Dritter und dass die Familien entschädigt würden, ergänzt der Manager. Dorfvorsteher Patrick Sepvato widerspricht. Auch wenn das Unternehmen immer behaupten würde, die Vertriebenen hätten eine Entschädigung erhalten, dies sei nicht geschehen. Patrick Sepvato arbeitet in Gummistiefeln auf seinem Feld, das er bald bestellen möchte. Er reißt das dichte Gestrüpp aus der Erde und lockert den Boden mit einer langstieligen Hacke. Er erinnert sich noch gut daran, dass 2001 weiße Männer ins Dorf kamen und er in die Verwaltung gerufen wurde.
Ich ging in meiner Funktion als Dorfvorsteher dahin. Sie sagten, man wolle dem Dorf Fortschritt bringen und uns für unser Land und unseren Besitz voll entschädigen. Wir würden woanders gleichwertiges Land erhalten. Sie würden dort neue Häuser bauen, gute Straßen, Krankenhäuser und Wasserstellen. Man wolle alle Voraussetzungen schaffen, damit jeder sich wie im gelobten Land fühle. Aber so wahr ich hier sitze, die Versprechungen wurden nie eingehalten.
Joseph Balikudembe hat als Anwalt jahrelang für die Rechte der Vertriebenen gestritten. Ende 2017 ist er verstorben. Im Jahr zuvor hatte auch er in seinem Büro in der ugandischen Hauptstadt Kampala den Beteuerungen der Neumann-Kaffee-Gruppe widersprochen. Die Vertriebenen seien entschädigt worden und hätten neues Land erhalten. Im Interview bestritt er die Rechtmäßigkeit der vorgelegten Bestätigungen.
The agreement that these people signed, they were forced at gunpoint.
Diese Bestätigungen, die die Leute unterzeichnet haben, wurden mit Waffengewalt erzwungen. Der Assistent des Regierungspräsidenten ging durch die Dörfer, eskortiert von Soldaten. Man zwang die Leute zu unterschreiben. Sie hätten irgendwo Land erhalten und sie seien entschädigt worden.
Anwalt Balikudembe widersprach auch der Darstellung des Unternehmens. Man habe erst 2 Monate später von der Vertreibung erfahren. Denn bei den Treffen mit den Kleinbauern seien 2 Neumann-Manager dabei gewesen. Auch beim letzten, am Vorabend der Vertreibung. Eine Anwesenheitsliste würde das belegen.
Die beiden Deutschen waren dabei, als der Regierungsvertreter den Siedlern das Ultimatum stellte, bis 8 Uhr am nächsten Morgen das Land zu verlassen. Die Leute wussten nicht, wohin sie sollten und gingen nach Hause. Am nächsten Tag kamen die Soldaten und vertrieben sie. Ich betone, die Deutschen waren bei dem Treffen anwesend, als das Ultimatum gestellt wurde.
Der Anwalt erhob weitere schwere Vorwürfe. Nicht nur die Armee habe die Zerstörung zu verantworten, sondern auch Angestellte der Plantage seien dabei aktiv gewesen.
Unmittelbar nach der offiziellen Eröffnung begannen Arbeiter der Kaveri-Kaffeeplantage damit, die Ernte, Kaffeebäume, Bananenpflanzen und alles andere abzuholzen, um den Boden zu säubern, damit sie ihren Kaffee anpflanzen konnten. Wir haben sie verklagt, weil sie daran beteiligt waren, meine Mandanten zu vertreiben und ihren Besitz zu zerstören.
Ihre Klage reichten die Vertriebenen 2002 ein. Gegen den ugandischen Staat, den früheren Landbesitzer und die Neumann-Kaffee-Gruppe. Aber der Prozess wurde über Jahre verschleppt und dauert bis heute an. 2013 fällte der High Court zwar ein Urteil zugunsten der Vertriebenen, das wurde aber 2015 vom Berufungsgericht wieder aufgehoben. Seitdem wird erneut vor dem High Court verhandelt. Auf den Fall Mubende sind mittlerweile auch die Vereinten Nationen aufmerksam geworden. Sie forderten 2015 die ugandische Regierung auf, die Rechte der Vertriebenen wiederherzustellen. Möglicherweise gibt es Schritte in diese Richtung. Zumindest schöpfen die Vertriebenen nach 17 Jahren nun ein wenig neue Hoffnung. Eine staatliche Kommission wurde im vergangenen Jahr in Uganda eingesetzt, die auch Fälle von Landgrabbing untersuchen soll. Die 85-jährige Anna möchte es noch erleben, mit ihren Kindern wieder auf dem eigenen Land zu wohnen.
Sie sollen mir mein Land zurückgeben. Das ist das Einzige, was ich will. Sie sollen mir mein Land zurückgeben und mich für alles entschädigen, was ich erleiden musste. Sie haben mir meinen inneren Frieden genommen. Ich habe keinen Frieden mehr.
Meint Anna, Opfer von Landgrabbing in Uganda. Michael Enger hat sie getroffen. Und weil das kein Einzelfall ist, sondern es immer mehr solcher Vertreibungen gibt, wollen wir doch mal auch mehr über die Methoden, Verantwortlichkeiten und weltweiten Schwerpunkte dieser Entwicklung hören. Dazu begrüße ich jetzt hier in der Weltzeit Roman Herre. Er befasst sich seit Jahren bei der internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN, die wir gerade schon kurz erwähnt haben, mit Landkonflikten und dem Recht auf angemessene Ernährung. Erstmal schönen guten Tag nach Köln, Herr Herre.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Herre, wir haben gerade den Fall gehört aus Uganda. Sie haben ja viele solcher Fälle auf Ihrem Schreibtisch. Welche größeren fallen Ihnen denn da gleich ein?
Ich selber arbeite sehr intensiv zu Sambia und Kambodscha und dort gibt es eben auch Fälle, bei denen teilweise es um 40, 50, teilweise 100.000 Hektar Land geht, die sich größere, teilweise transnationale Konzerne, Finanzinvestoren gesichert haben und auch hier natürlich wieder, weil es kein leeres Land erst recht nicht in solcher Größenordnung gibt, zu Lasten der lokalen Bevölkerung.
Wo sind denn die Schwerpunkte global gesehen von Landgrabbing? Sind es Länder in Afrika vor allen Dingen?
Grundsätzlich sind diese internationalen Vergleiche sehr, sehr schwierig, aber wenn man den Schätzungen und Zahlen, die es da gibt, auf globaler Ebene vertrauen mag, dann ist Afrika und Südostasien sind sicherlich Schwerpunkte, in denen dieses Landgrabbing in den letzten 10, 15 Jahren vonstatten ging.
Und wann hat das alles begonnen? Wann ist diese Entwicklung immer größer geworden, dass sie jetzt eben so viele Leute beschäftigen, ja auch Sie?
Die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig, dass gerade so Anfang der 2000er, als die Nahrungsmittelpreiskrise, manche mögen sich da noch dran erinnern, wo in 40, 50 Ländern weltweit Hungeraufstände gewesen sind, weil die Nahrungsmittelpreise explodiert sind und die Finanzkrise, aber eben auch Rohstoffknappheit insgesamt zusammengekommen sind, also sozusagen viele verschiedene Krisen zusammengekommen sind. Und gerade die Finanzkrise ist, glaube ich, sehr wichtig bei dem Thema Landgrabbing und das Geld wurde sozusagen arbeitslos und hat sich auf teilweise sehr aggressive Art und Weise seit eben Anfang der 2000er dann auch in andere Anlagemöglichkeiten gesucht und Landwirtschaft und Land war eben eine ganz, ganz wichtige dabei.
Wie läuft denn das ab, wenn Sie sagen, das Geld war arbeitslos? Wie ist da dieser Prozess, dass eben große Konzerne in andere Länder kommen? Wie funktioniert das?
Ja, letztendlich muss man sich so vorstellen, dass die internationalen Investoren, Konzerne, aber auch die nationalen Eliten sich natürlich sozusagen das schwächste Glied in der Kette suchen, wo sie am billigsten, am einfachsten an Land kommen. Das kann dann sein, dass die nationale Regierung entweder überredet wird mit Versprechen, aber natürlich spielt auch Korruption eine relevante Rolle. Lokale Chiefs, aber auch lokale koloniale Landbesitzer in Afrika sind da die Akteure, die dann Land großflächig verkaufen. Und wie ich schon gesagt habe, geht es auch in vielen Fällen einher mit sehr umfangreichen Versprechen, Infrastruktur zu bauen, Schulen zu bauen, Krankenhäuser zu bauen. Das sind dann eben Versprechen, die dann oft nur in Teilen oder auch gar nicht erfüllt werden. Auf der anderen Seite gehen die Regierungen auf diese Versprechen auch gerne ein und manchmal eben auch sogar die lokale Bevölkerung, weil sie natürlich oft in sehr, sehr prekären Situationen sind und kaum eigene Kapazitäten haben, um solche Infrastrukturen aufzubauen.
Wenn Sie das mal konkret benennen müssten, wer profitiert denn eben von Landgrabbing vor allem?
Neben den lokalen Eliten, die sozusagen die formalen oder offiziellen Hintermänner dieser großen Landdeals sind, sind es insbesondere auch internationale Finanzakteure. Die spielen eine sehr, sehr relevante und zentrale Rolle und deswegen ist es eben auch sehr schwierig, das, was gerne gemacht wird, sozusagen internationale Verantwortliche mit einer Nation, mit einem Land in Verbindung zu bringen. Wir haben zum Beispiel Fälle in der Demokratischen Republik Kongo, wo hinter dem Akteur, der 100.000 Hektar Land besitzt, 10, 15 verschiedene Investoren aus 15 verschiedenen Ländern sind. Da kann man sehr schwer eine konkrete Zuordnung machen. Aber letztendlich wird eben sehr, sehr viel Geld gemacht und extrahiert. Ressourcen werden extrahiert und kommen dann internationalen Finanzakteuren zugute. Die lokale Bevölkerung kriegt im besten Fall ein paar Krümel ab.
Und was sind denn die Folgen für die lokale Bevölkerung?
Auf der einen Seite spüren sie konkret, wenn sie sich gegen solche Landdeals, solches Landgrabbing wehren, dass sie teilweise brutal verfolgt werden, mundtot gemacht werden, ins Gefängnis gesperrt werden. Auch private Sicherheitskräfte greifen über. Ich kenne ein Beispiel, wo dann auch wirklich Menschen mit Leib und Leben bedroht werden, wenn ein Löschfahrzeug gefüllt mit Benzin durch ein Dorf fährt und das gesamte Dorf mit Benzin absprüht, auch die Felder absprüht und dann alles anzündet. Da ist direkte Gefahr um Leib und Leben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das ist vielleicht auch vom Umfang her das größere Problem, dass die Menschen manchmal auch nicht direkt vertrieben werden, aber eben der Verlust der um sie rumliegenden natürlichen Ressourcen des Wassers, Weideland, Reisland, Ackerland, das verlieren sie und damit verlieren sie eben ihre Existenzgrundlage und werden in den Hunger gestürzt. Und obwohl dieser Zugang zu diesen natürlichen Ressourcen völkerrechtlich auch basierend auf dem Recht auf Nahrung eigentlich geschützt ist.
Wir in Europa, muss man ja sagen, profitieren davon, weil die Produkte oft, die durch Landgrabbing produziert werden, ja hierhin exportiert werden. Jetzt kann man bei jeder Kaffeepackung nicht gleich nachrecherchieren, wo dann der Rohkaffee herkam. Wie lösen Sie denn dieses moralische Problem?
Also ich persönlich versuche, so lokal und so bewusst wie möglich zu konsumieren, aber natürlich ist das auch eine Mammutaufgabe, die auch zeigt, dass es nicht allein an uns Konsumenten liegen darf, sozusagen über Wohl und Weh, beispielsweise jetzt im Kontext unseres besprochenen Problems Landgrabbing in Afrika zu entscheiden. Natürlich müssen wir bei der Frage Verantwortung insbesondere auch die deutschen und europäischen Regierungen mit zur Verantwortung ziehen und mit in die Verantwortung nehmen. Es gibt sehr, sehr viele Verbindungen und sehr, sehr viele Profiteure in Deutschland und in Europa. Auch die Entwicklungszusammenarbeit ist in einigen Teilen sehr problematisch verwickelt in diese großen Landtransaktionen. Ich kann Ihnen mal kurz zwei Beispiele nennen. Auf der einen Seite gibt es einen Entwicklungsfonds vom Entwicklungsministerium aufgelegt, der seinen Sitz in Luxemburg hat und über eine Investorenfirma auf Mauritius insgesamt 18.000 Hektar Land in Sambia aufgekauft hat. Es gibt einen Großkonzern, einen anderen wiederum in Luxemburg, an dem die Deutsche Entwicklungsbank DEG beteiligt ist. Der hat in Paraguay 135.000 Hektar Land sich gesichert. Also da sieht man schon an diesen Beispielen, die Liste könnte man sehr viel länger machen, dass die Verantwortung nicht nur bei dem Konsumenten, sondern natürlich insbesondere auch bei der Politik in Deutschland und Europa liegt.
Roman Herrer, Agrarreferent bei der internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN, die sich für das Recht auf angemessene Ernährung einsetzt. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Alles zum Nachlesen dazu auch nochmal auf unserer Internetseite. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören. Und nächste Woche erfahren wir, wie Kenia es schaffen will, auf Plastikmüll zu verzichten. Im Podcast der Weltzeit.